4 Teile. Gott und liebt und dient uns. Und als Reaktion dann darauf, wir lieben und dienen Gott. Wir lieben und dienen unseren Mitmenschen. Und wir lieben und dienen einander. Das haben wir jetzt einmal schon durchgepredigt. Und jetzt starten wir heute wieder von vorne mit Gott liebt und dient uns. Und Samuel hat da vor einem Monat schon darüber gepredigt und da setzen wir heute fort. Und er hat auch auf Johannes 3,16 hingewiesen und um diesen Vers wird es ihm heute auch gehen. Und wenn man so ein amerikanisches Football oder Basketball oder Baseball Match anschaut, wird uns, ist vielleicht schon mal aufgefallen, da ist dann meistens irgendwo im Publikum ein Typ mit einem großen Schild, da steht oben John 3,16. Der Typ heißt höchstwahrscheinlich nicht John, kann sein, aber muss nicht sein. Und er ist auch kein Wahrsager, der das Endergebnis vom Spiel voraussagt, sondern da geht es um das Johannesevangelium, das 3. Kapitel, Vers 16. Das ist wahrscheinlich der Bibelvers, den die meisten Christen, meisten Menschen kennen, der am öftersten zitiert wird, der aber am öftersten darüber gepredigt wird. Und wenn man jemanden wirklich so kurz und knackig sagen möchte, worum es in der Bibel eigentlich geht, dann ist dieser Vers ein guter Startpunkt. Heißt nicht, dass man sonst nichts wissen muss, was in der Bibel steht, aber es ist eine gute Zusammenfassung und ein guter Punkt, wo man starten kann. Man nennt ihn auch das Evangelium in einem Satz oder das Evangelium in einer Nussschale. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bekannter Vers eben. Und ich habe jetzt diesen Vers in 5 Wortpaare gegliedert. Also immer 2 Begriffe, die zusammengehören, zusammengepackt. Von dem her hat die Predigt heute auch 5 Punkte. Und das erste Wortpaar, das ist Gott Vater und Gott Sohn. Denn so sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da haben wir jetzt eben die 2 Personen vom dreieinigen Gott, wie sie zusammenarbeiten. Und in allen 4 Evangelien wird eigentlich immer wieder davon berichtet, wie nahe Jesus seinem Vater war, wie viel Zeit er im Gebet verbracht hat, weil ihm das einfach immer wichtig war, diese Verbindung zu seinem Vater. Und niemand kennt Gott den Vater so gut wie Jesus. Dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Eine Schulklasse in Amerika hat einmal im Unterricht Sternenkunde durchgenommen und da haben sie halt über den Mond gehört und die Lehrerin hat halt ihnen alles Mögliche erzählt, was vom Mond weiß. Und da sind dann ein Haufen Fragen gekommen, ja, wie fühlt sich Mondstaub an und wie geht es da oben in der Schwerelosigkeit, wie kann man da schlucken? Und das Allerwichtigste, wie geht man da oben eigentlich aufs Klo, wie funktioniert das alles? Und die Lehrerin hat halt versucht, das irgendwie zu erklären, aber man hat halt gemerkt, alles was sie weiß, hat sie halt aus Büchern raus, aber in Wirklichkeit weiß sie es nicht. Und am nächsten Tag hat sie dann einen Gast mitgebracht in den Unterricht, nämlich Neil Armstrong. Und dann haben die Kinder wirklich Antworten gekriegt. Denen haben sie alles fragen können, wie das da oben ist, weil der weiß es, der war schon dort. Also der hat anders als die Lehrerin wirklich mit Vollmacht geredet. Und das Gleiche sagt man auch über Jesus. In Matthäus Evangelium Kapitel 7 steht, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt. Denn anders als ihre Schriftgelehrten und Lehrer sprach Jesus mit Vollmacht. Und ein paar Kapitel weiter sagt Jesus dann, mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater. Also wenn man etwas über Gott wissen will, dann ist besser, man geht nicht zu irgendeinem Schmiedel, sondern gleich zum Schmied, man geht gleich zum Sohn, weil der weiß es. Und alles, was für uns wichtig ist, was wir wissen müssen, das hat Jesus seinen Jüngern weitergegeben, die haben das aufgeschrieben und das können wir heute in der Bibel lesen. Und dadurch können wir Jesus kennenlernen und durch Jesus können wir eben Gott kennenlernen. Und in Johannes 14 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg zum Vater. Jesus kann uns wirklich zeigen und sagen, wer und wie Gott ist. Denn so sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das zweite Wortpaar ist lieben und geben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Liebe ist ja ein Begriff mit vielen Bedeutungen. Ich liebe zum Beispiel Heavy Metal, ich liebe Nutella, Knuspermüsli, Eierlikör. Ich liebe aber auch meine Frau und meine Kinder. Kann man das jetzt irgendwie miteinander vergleichen? Eher nicht, glaube ich. Wäre meine Familie, glaube ich, nicht so begeistert, wenn ich das mit Nutella vergleichen würde. Also es gibt verschiedene Arten von Liebe. Und Gottes Liebe ist die sogenannte Agape-Liebe. Das ist die aufopfernde, die gebende Liebe. Gott liebt und Gott gibt. Und darum haben wir auch in unserem Leitbild das Lieben und Dienen zusammengefasst. Und ich frage mich, kann man Lieben und Dienen eigentlich voneinander trennen auch? Geht das unabhängig voneinander? Kann man dienen, ohne zu lieben? Geht das? Glaube ich schon. Also wenn man an die Sklaverei denkt, die haben da eher wenig Liebe für ihren Chef übrig gehabt. Und heute in der Arbeitswelt, manche lieben ihren Beruf, viele nicht. Die machen das halt, weil sie das Geld brauchen. Also man kann dienen, ohne dass man jetzt eine große Liebe dafür hat. Ich glaube, umgekehrt wird es dann schon schwierig oder vielleicht auch unmöglich, dass man liebt, ohne zu dienen. Wenn ich sage, ich liebe dich, aber wenn du Hilfe brauchst, dann such dir bitte wen anderen, ist das nicht wirklich, sagt die große Liebe, glaube ich. Also lieben und dienen gehört irgendwie zusammen. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, dass Glaube ohne Werke tot ist. Und ich glaube, das trifft auch auf die Liebe zu. Liebe ohne Werke, ohne Dienst ist auch irgendwie tot. Glaube und Liebe muss aktiv sein, das kann nicht passiv sein, das ist nicht irgendwas Theoretisches, sondern es muss wirklich praktisch sein. Und ich habe da einen netten Spruch gefunden, die dienende Liebe ist eine ungeheure Kraft. Sie ist die allergrößte Kraft und ihresgleichen gibt es nicht. Und so ist Gottes Liebe. Sie ist übernatürlich. Man kann Gottes Liebe nicht verdienen, man kann sie nicht gewinnen, wenn man ein Gewinner ist, man kann sie aber nicht verlieren, wenn man ein Verlierer ist. Es ist übernatürlich. Und Gott liebt und Gott gibt. Stell dir vor, du bist schwer herzkrank. Du gehst zu deinem Kardiologen und der sagt dir ganz offen und ehrlich, dass dein Herz so schwach ist, du könntest jeden Moment tot umfallen. Es gibt keine Medikamente, die wir irgendwas daran ändern können. Es gibt keine Operation. Es ist hoffnungslos. Da kann man nichts mehr machen. Und dann sagt er, es gibt nur eine letzte Möglichkeit. Er ist bereit, dass er sein eigenes Herz, sein gesundes, starkes Herz gegen dein krankes, schwaches Herz eintauscht. Hast du so einen Arzt schon mal gesehen? Es gibt so einen Arzt und er ist zu erreichen unter der Nummer 316. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist wahrscheinlich die verrückteste Aussage, die jemals jemand gemacht hat. Warum brauchen wir das überhaupt? Warum muss Gott uns etwas geben? Warum brauchen wir ein neues Herz? Das fängt ganz einfach mit einer Herzuntersuchung an. Und unser geistlicher Kardiologe, der durchleuchtet uns, der schaut unsere Herzen an und der stellt ihm einfach diese schwere Krankheit fest. Und diese Krankheit nennt sich Sünde. Und das ist eine Seuche, die ganze Menschheit durchzieht. Und wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind, Quasimodo könnte vielleicht seinen Buckel verleugnen, aber Sünde verleugnen geht nicht. Wenn wir in die Welt schauen, wenn wir die Nachrichten schauen, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, ja, da ist einiges, was nicht passt. da ist Sünde im Leben. Und es hat auf der ganzen Welt nur einen einzigen Menschen gegeben, der keine Sünde gehabt hat, und das war Jesus. Und er hat einmal gesagt, kann mir einer von euch auch nur eine einzige Sünde nachweisen, wenn ich euch die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Jesus sagt die Wahrheit. Unser Herz ist unheilbar krank. Und ein guter Kardiologe, ein guter Arzt wird nicht dann sagen, naja, wird schon wieder, so schlimm ist es nicht, abwarten, vielleicht tut sich noch was. Nein, ein guter Arzt wird sagen, so ist es, das und das sind die Möglichkeiten. Und Gott sagt uns eben, es gibt keine Heilung, es gibt nur eine Transplantation. Jesus tauscht mit uns. Und das sehen wir im Neuen Testament immer wieder, ein paar Verse dazu. 1. Korinther 15, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Galater 1,4, er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben. Römer 3,25, um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Römer 5,8, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und Römer 5,32, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Für uns, das zieht sie durchs ganze Neue Testament. Jesus stirbt für uns, damit wir leben können. Und es wird uns nicht nur vergeben, wir werden für unschuldig erklärt durch seinen Tod. Und das einzige Richtige und das Beste, was man tun kann, ist, dass man diese Transplantation annimmt, dass man dieses Angebot Gottes annimmt. Wenn Gott sagt, lass uns tauschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das dritte Wortpaar ist Welt und jeder. So sehr hat Gott die Welt, oder besser gesagt die Menschen der Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Welt ist ja sehr ein weiter Begriff. Das bedeutet alle. Gott hat alle Menschen lieb, Gott liebt alle Menschen. Seine Liebe gilt nicht nur den Europäern oder den Amerikanern oder den Weißen oder den Schwarzen. Gottes Liebe ist für alle Menschen gleich. Auch unabhängig davon, wie nahe ihm diese Menschen jetzt sind oder wie weit diese Menschen weg sind, Gott liebt alle Menschen. Und sein Angebot dieser Transplantation gilt auch allen Menschen. Aber auf der anderen Seite ist diese Aussage, Gott liebt alle Menschen, aber wieder sehr unpersönlich. Und darum steht dann einem gleich drauf, jeder, könnt auch sagen, jeder Einzelne. Und das wird dann persönlicher. Es geht nicht um die große, weite Welt da draußen, sondern es geht um dich und es geht um mich, ganz persönlich. Da kann man auch dann statt Welt und jeder seinen eigenen Namen einsetzen. So sehr hat Gott Ewald geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit Bernhard, wenn er an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du bist gemeint, ganz persönlich. Das vierte Wortpaar ist Glauben und Haben, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und damit haben viele Menschen ein Problem. Wer glaubt, der hat. Muss man ja da irgendwas tun dafür? Alle anderen christlichen oder nicht-christlichen Religionen sind genau darauf aufgebaut, dass man irgendwas tun muss. Man muss nach Mekka pilgern, man muss den Rosenkranz beten, man muss dieses oder jenes tun, man muss was spenden, irgendwas muss man ja tun. Und die Bibel sagt, du musst nur glauben. Und glauben heißt Vertrauen. Man muss voll und ganz auf Jesus vertrauen, darauf, was er getan hat und nicht darauf, was ich selbst tue. Man muss vertrauen auf den Mann am Kreuz, auf den Mann, der gesagt hat, lass uns tauschen, der sein Leben, sein Herz für uns gibt. Na gut, also wenn das dann alles ist, dann sagt man, ja, dann passt, ich glaube eh. Und das sagen die meisten Menschen. Also ich kenne wenige Menschen, die absolut keinen Glauben haben. Richtige Atheisten kenne ich keinen. Und es gibt auch sehr wenige. Also an irgendwas glaubt jeder Mensch. Jeder Mensch glaubt irgendwie. Ich glaube zum Beispiel, dass es heute noch im Gottesdienst Kuchen und Kaffee geben wird. Der Glaube wird mir allerdings Gott nicht sehr nahe bringen. Also man muss dann auch überlegen, ja, was glaube ich, wie stark ist mein Glaube, was ist mein Glaube wert, wo führt mein Glaube hin und hält dieser Glaube, was er verspricht. In der Apostelgeschichte fragt jemand, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort ist, glaube an den Herrn Jesus. Also es geht nicht darum, dass man allgemein irgendwie an ein höheres Wesen, nennen wir das halt Gott, glaubt, sondern es geht darum, dass man an den Herrn Jesus glaubt. Und er hat ihm gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 4, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie. Das heißt, es ist exklusiv. Nur Jesus kann uns wirklich zu Gott bringen, sonst keiner. Und das widerspricht einfach unserem Zeitgeist, wo man sagt, ja, Hauptsache man glaubt irgendwas, Hauptsache es gibt mal ein gutes Gefühl, das ist das Wichtigste. Und es gibt ja den Spruch, alle Wege führen nach Rom, das heißt, alle Glaubensarten führen irgendwie zu Gott. Stell dir vor, du hast ein ganz wichtiges Treffen in Rom, vielleicht mit deinem Kardiologen. Also gehst jetzt ins Reisebüro und möchtest den nächsten Flug nach Rom buchen. Ist wirklich dringend. Und da gehst du rein und der am Schalter sagt, ja, kein Problem, es gehen eh alle Flüge nach Rom. Ist okay, komisch, bitte, dann möchte ich gleich den nächsten Rom. Sagt, ja, passt, der geht in einer Stunde und zwar nach München. Ich will aber nicht nach München, ich möchte nach Rom. Ja, ja, passt, es gehen ja alle Flüge nach Rom. Also dann den nächsten Jahr, der ist dann in 4 Stunden, der geht dann über Kuala Lumpur. Was? Kuala Lumpur nach Rom? Nein, der geht dann weiter nach Sydney. Irgendwann wird es dann wahrscheinlich grantig werden, wenn der alle möglichen Flüge verkaufen möchte, aber es ist kein Flug dabei, der nach Rom geht. Und gleichzeitig sagt er, es gehen nicht alle Flüge nach Rom. Also es ist einfach ein Schwachsinn zu sagen, dass alle Flüge nach Rom gehen. Und es ist auch Schwachsinn zu sagen, dass jeglicher Glaube irgendwie dann zu Gott führen wird. Das geht nicht. Es können nicht alle Recht haben. Der Islam lehrt, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist. Die Christen sagen, dass er am Kreuz gestorben ist. Einer davon muss falsch liegen. Die Juden weigern sich zu glauben, dass Jesus wirklich der Messias ist, der Retter der Welt. Genau das sagen wir Christen aber, dass Jesus der Retter der Welt ist. Die Buddhisten sehnen sich nach dem Nirvana, nach dem großen Nichts, nachdem sie, was sie wie oft, Reinkarnation erlebt haben. Die Bibel sagt, dass es ein Leben, einen Tod und eine Ewigkeit gibt. Irgendwas davon kann nicht stimmen. Die Humanisten erkennen Gott nicht als Schöpfer an. Jesus sagt, dass er die Quelle des Lebens ist. Eins davon kann nicht stimmen. Die Spiritisten lesen in der Hand, Christen lesen in der Bibel. Und die Hindus glauben an einen pluralistischen, unpersönlichen Gott. Wir beten am persönlichen Gott an. Und es gibt nur einen Gott. Und das Zentralste ist, alle Religionen wirklich ausnahmslos sagen, du kannst und musst dich selbst retten. Du musst dich nur genügend anstrengen. Jesus sagt, nur durch meinen Tod am Kreuz kannst du gerettet werden. Eins davon kann nicht stimmen. Es kann nicht beides stimmen. Wer zu Gott finden will, der kommt an Jesus nicht vorbei. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das fünfte Wortpaar ist verloren gehen und ewiges Leben. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wohnst du noch oder lebst du schon? Das war vor einigen Jahren einmal so ein bekannter Werbeslogan. Leben. Jeder Mensch möchte doch leben. Wir wollen nicht nur existieren, in der Früh aufstehen, arbeiten gehen, müde heimkommen, noch was essen, schlafen gehen und am nächsten Tag fängt das Ganze wieder von vorne an. Jeder Mensch hat Wünsche, hat Sehnsüchte. Jeder Mensch möchte einfach richtig leben und nicht nur existieren. Im Griechischen gibt es für Leben zwei Begriffe. Das eine ist Bios, das ist das biologische Leben, das fängt bei der Geburt an und endet mit dem Tod. Und dann gibt es aber auch noch das Zoe-Leben. Und Zoe-Leben, das hat nichts mit der Lebenslänge zu tun, sondern mit der Qualität, mit der Vitalität, mit der Energie. Das ist ein erfülltes Leben. Und das ist genau das Leben, das doch jeder Mensch haben möchte. Jeder Mensch hat eben seine Sehnsüchte, aber auch so seine Unzufriedenheiten. Wenn man älter wird, es fängt da und dort zum Zwicken an, es läuft nicht immer alles rund. Auch wenn man, wie man so schön sagt, immer auf die Butterseiten fällt im Leben, es ist nicht immer alles in Butter. Jeder Mensch hat Sachen, die halt nicht so rund laufen. Und selbst wenn man an Jesus glaubt, heißt das nicht, dass man noch einmal krank wird, dass alles nur mehr gelingt im Leben, so ist es einfach nicht. Das heißt, dieses Soe-Leben werden wir letztendlich erst dann erleben, wenn wir wirklich die Ewigkeit bei Gott verbringen dürfen. Erst dann werden wirklich alle unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche tatsächlich erfüllt werden. Alle unsere Wünsche und Sehnsüchte, aber eben nur dort bei ihm. Und in dem Vers steht eben nicht nur etwas vom ewigen Leben, sondern es steht auch etwas vom Verlorengehen da. Ewiges Leben und Befriedigung und die Erfüllung der Bedürfnisse, das gilt eben nur für diejenigen, die an Jesus glauben. Für die ist das vorbehalten. Und das steht dann auch gleich in ein paar Verse weiter, wird das auf den Punkt gebracht, im Vers 36, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört und ihm nicht gehorcht, der wird nicht zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Und somit stellt uns Gott vor eine Entscheidung, eine lebenswichtige Entscheidung. Will ich dieses ewige Leben, will ich dieses Soe-Leben oder will ich weiterhin selbst versuchen, mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, selbst versuchen, meine Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen. Wo will ich in meinem Leben hin und wo will ich in der Ewigkeit hin? Ein Leben, eine Erfüllung, eine Beziehung zu Gott bekomme ich eben nur durch Jesus. Es geht eben nur ein Flug nach Rom, und es geht nur ein Flug in den Himmel. Und zu buchen ist dieser Flug unter der Nummer 316. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein kurzes Gebet sprechen. Vielleicht hast du so ein Gebet noch gar nie gebetet, dann kannst du jetzt mitbeten. Es ist sehr einfach einerseits. Es beinhaltet drei Teile, Entschuldigung, Danke und Bitte. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr schwerwiegend, wenn man wirklich ernsthaft so ein Gebet spricht und so mit Gott redet. Entschuldigung. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe, dass ich von dir getrennt bin, dass ich ein Sünder bin. Vergib mir meine Schuld und meine Rebellion gegen dich. Danke, danke, dass du meine Sünden vergibst, weil Jesus für mich gestorben ist, weil er mein Retter geworden ist. Danke, dass du mir anbietest, ein neues Herz zu geben. Und bitte, bitte, Herr Jesus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Schenk mir ein neues Herz und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.